Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek.
Es gibt so viele Möglichkeiten, ein Trauma zu bekommen. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Traumata-Möglichkeiten, die wir gar nicht besprochen haben, dass es schon sehr, sehr schwierig ist, keins zu bekommen. Ein Entwicklungstrauma beeinflusst massiv unser Verhalten und unsere ganze Wahrnehmung. Wenn du dir vorstellst, als Kind lebst du in einer Familie, wo Gewalt herrscht. Und du musst immer aufpassen, was du sagst, immer vorsichtig sein und musst immer spüren, wie sind die jetzt drauf, wie ist die Stimmung, was muss ich machen, was darf ich nicht machen. Dann sind die letztendlich die ganze Zeit in einem Kriegsgebiet, weil die immer bedroht sind.
Und jetzt der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Und heute heiße ich die liebe Sandra Quedenbaum willkommen. Und wer aufmerksam ist, hat die Sandra schon in einer vorangegangenen Folge kennengelernt. Sandra ist ihres Zeichens Expertin für Hochsensibilität und Trauma. Und weil wir das Thema Hochsensibilität das letzte Mal intensiv besprochen haben, fehlt natürlich jetzt in der Reihe das Thema Trauma, um das Ganze sozusagen als Ergänzung zu machen und ja, auch im Abgleich zu sehen. Hallo, liebe Sandra, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, liebe Mareike, ich freue mich. Herzlichen Dank. Ich habe mich schon sehr gefreut, wieder dabei zu sein.
Wie hast du die letzte Folge mit mir empfunden? Warst du danach sehr K.O.?
Nein, gar nicht. Und ich habe mir die auch schon angehört. Du hast mir gestern den Link geschickt. Und ich glaube, ich habe selten in einem Podcast-Interview so einfach erzählt. Also im Sinne von, dass das so ganz leicht war. So. Und das hat mit Sicherheit mit dir zu tun. Das fand ich sehr angenehm.
Das freut mich ja. So. Da fühle ich mich jetzt richtig motiviert, mit dir ja loszulegen ins nächste Thema. Thema Trauma. Ich hatte tatsächlich das war, glaube ich, eine meiner ersten Folgen. Ich glaube, es war die 6. oder so Folge. Da ging es um das Thema transgenerationale Traumata-Vererbung. Eine super spannende Folge. Ich fand, sie hat mir noch viele Fragen offen gelassen. Und es ging halt ausschließlich um transgenerationale Traumata. Ich glaube aber, es ist besser, wenn wir mal einen gesamten Überblick bekommen, was gibt es denn eigentlich für Traumata und was verstehen wir eigentlich unter einem Trauma? Und dann kommen wir nämlich zu einem weiteren spannenden Punkt, den erwähne ich jetzt noch nicht, der kommt erst im Nachgang. Also, erzähl mir doch mal, was verstehen wir im Allgemeinen unter einem Trauma?
Also ein Trauma ist verkörperter Schrecken. Das heißt, es ist ein Erlebnis, etwas, was wir wahrgenommen haben und das kann schon während der Schwangerschaft sein im Bauch, manche sagen auch während der Zeugung, etwas, das gespeichert ist im Körper. Und als Schutzreaktion macht unser Körper das und ruft das immer wieder ab, um uns letztendlich eigentlich davor zu schützen, hat aber leider blöde Nebenwirkungen. Und letztendlich ist es eine Verletzung der Seele.
Wie entscheidet denn die Psyche oder der Körper, dass das jetzt so ein intensives Erlebnis war, dass das abgespeichert ist?
Also zu dem Zeitpunkt, wenn wir das Gefühl haben, das schaffen wir nicht mehr. Wenn unser Organismus sagt, unser körpergeistiges System, das ist jetzt nicht mehr aushaltbar, dann ist es so, dass das Gehirn halt entsprechend reagiert. Für das Gehirn ist es letztendlich wie eine Vergiftung, kann man sagen, auch ein Hormoncocktail. So. Und dadurch wird das dann gespeichert. Also immer dann, wenn wir das Gefühl haben, das können wir jetzt nicht mehr tragen, es ist nicht mehr aushaltbar, dann entsteht das.
Gibt es denn, beziehungsweise ich weiß es, aber mal jetzt allgemein die Frage, gibt es unterschiedliche Arten von Trauma? Unterscheiden wir da bestimmte Arten oder gibt es nur eine Art von Trauma?
Also die meisten Menschen kennen eigentlich nur ein Trauma. Und das ist das, wenn sie sagen, na, es hat jemand einen Unfall gehabt oder ein Grubenunglück oder irgendeine Sache, die halt ein einmaliges Erlebnis in der Regel, das halt sehr massiv war, wo halt der Organismus sagt, das ist jetzt zu viel. Aber ein Trauma kann halt noch ganz andere Gesichter haben und ganz andere Sachen können auch noch ein Trauma auslösen. Und das wissen die meisten Menschen nicht. Zum Beispiel das Geburtstrauma. Wie unsere Geburt verläuft, hat mit eins der stärksten Einflüsse auf unser Leben, also auf unser ganzes Leben. Ist es so, wenn wir eine schwere Geburt hatten, dass sich das da widerspiegeln kann. Oder auch ein Entwicklungstrauma, je nachdem, wie wir groß geworden sind. Was haben wir für Erfahrungen? Haben wir Gewalterfahrungen, körperliche, verbale? sexuelle Gewalt, all die Sachen, Verwahrlosung, das sind alles Sachen, die zu einem Entwicklungstrauma führen können. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass gerade dieser Form von Trauma viel, viel stärkere Auswirkungen haben. Weil wenn wir ein Schocktrauma haben, dann ist es eine punktuelle Sache. Und wenn wir ein Entwicklungstrauma haben, dann ist es so, dass das halt ganz viele Bereiche unseres Seins einfach beeinflusst.
Es wechselt die Struktur rein, so stelle ich mir das vor.
Genau, es wurzelt richtig in die Struktur rein und zeigt sich dann einfach an ganz vielen Stellen so.
Zählt denn dann für dich das transgenerationale Trauma auch als klassisches Trauma oder würdest du das irgendwie in eine andere Richtung verorten?
Also das ist letztendlich auch eine Traumatisierung. Also von daher ist es Trauma und diese Form von Trauma, da ist es halt so, dass das einmal epigenetisch weitergegeben wird. Das heißt, wenn ich jetzt etwas erlebe, dann setzt sich das epigenetisch in meinen Genen fest und halt durch Vererbung gebe ich das weiter. Das ist eine Form, wie das Trauma weitergegeben wird und natürlich auch durch Verhalten. Wenn ich jetzt traumatisiert bin und Depressionen habe, hat das Auswirkungen auf mein Kind, wenn das mit einer Mutter mit Depressionen aufwächst. Oder das können auch ganz banale Sachen sagen, wie Sachen, die nicht angesprochen werden dürfen. Und ganz spannend finde ich da, dass wir viele Worte haben in unserem Wortschatz, die ein Hinweis auf solche traumatischen Erfahrungen sein können. Zum Beispiel 0815. Und das ist eigentlich eine Waffe, die heißt so. Oder es gibt ganz viele Aussagen, wo mir jetzt leider gar keine dafür einfallen.
Vielleicht fällt es im Laufe der Folge noch ein.
Ja, okay.
Das Thema Schocktrauma, das würde ich heute mal in der Folge außen vor lassen, weil es natürlich viel auch so darum geht, wie entstehen bei uns auch gewisse Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Und die, korrigiere mich, die fußen häufig auf ja, Entwicklungstraumata. Oder lehne ich mich damit zu weit aus dem Fenster?
Also ein Entwicklungstrauma beeinflusst massiv unser Verhalten und unsere ganze Wahrnehmung. Wenn du dir vorstellst, als Kind lebst du in einer Familie, wo Gewalt herrscht und du musst immer aufpassen, was du sagst, immer vorsichtig sein und musst immer spüren, wie sind die jetzt drauf, wie ist die Stimmung, was muss ich machen, was darf ich nicht machen, dann sind die letztendlich die ganze Zeit in einem Kriegsgebiet, weil die immer bedroht sind. Und das hat natürlich Auswirkungen. So, und das sorgt dafür, wenn wir diese Erfahrung gemacht haben, der Organismus ist dann so darauf geeicht, dass wir das im späteren Leben auch immer wieder tun. Dass wir die ganze Zeit abscannen, Mensch, wie war das, was hat er jetzt gesagt, wie war das gemeint, war das gegen mich? Und dann scanne ich beim nächsten, was war da? Und gucke immer, ob es irgendwie eine Gefahr gibt. Und die Schwierigkeit ist auch, dass wir dann in der Regel nicht sagen, nee, ist alles gut. Nee, der hat, war okay, war halt ein flapsiger Spruch oder so. Sondern wir scannen vom einen anscheinenden Gefahrenpunkt zum anderen anscheinenden Gefahrenpunkt, aber diese Bestätigung, es ist in Ordnung, die machen wir nicht mehr. Und es sorgt dafür, dass unser körpergeistiges System die ganze Zeit im Stress ist und wir in der Regel dann die ganze Zeit auch in der Übererregung sind, ne? Im Angriff-Flucht-Modus. Und dann sind wir halt sehr empfindlich, sehr leicht verletzbar, auch sehr leicht auch gereizt. Solche Auswirkungen kann das haben. Oder auch im Gegensatz, wenn wir in der Untererregung sind durch das Trauma, dann kann es halt sein, dass wir halt wenig Farbe in der Welt haben, wenig Gefühl haben, dass alles runtergedrückt ist, dass es alles irgendwie trist ist und da wenig Genuss ist einfach, sondern das Leben plätschert so vorbei.
Wie lange dauert es, bis sozusagen so ein Entwicklungstrauma im Körper ankommt? Also das ist ja dann, es wird ja nicht nur ein Ereignis dann sein, sondern das muss ja dann schon über einen gewissen Zeitraum sein, oder?
Also da weiß ich jetzt keine Studien zu, wie lange das dauert. Und ich denke, das ist auch einfach eine sehr individuelle Sache. Und es hängt auch davon ab, was du sonst noch hast. Wenn du gar keine Vertrauensperson hast, dann hat es andere Auswirkungen, als wenn du noch Leute hast, die dich schon auch stützen und die schon dabei sind. Oder wenn die Leute, die für dich gefährlich sind, deine eigenen Eltern sind. Das ist natürlich eine ganz andere Bedrohung, als wenn das ein Nachbar ist. So, also das sind ganz viele Faktoren und ganz viele Einflüsse, die damit reinspielen, ob ein Trauma wirklich ein Trauma wird. Und es gibt ja auch Menschen, die traumatische Situationen erleben ohne traumatische Folgestörung.
Warum ist das so?
Das hängt zum einen damit zusammen, wenn das Stresssystem vom Grunde her schon mal gut aufgebaut ist. Die Schwangerschaft war gut, die Geburt war gut. Und die haben Bezugspersonen, wo sie sich verstanden gefühlt haben, wo sie sich aufgehoben gefühlt haben. Denn hat unser Stresssystem einfach ein gutes Fundament. Und wenn denn da was drauf passiert, dann ist es so, dann kann es das besser wegstecken. So. Oder kann die Belastung stärker sein. Genauso ist es auch so, wenn wir etwas Traumatisches erleben und wir kommen danach raus, angenommen wir werden überfallen und danach ist es aber so, dass wir gleich Hilfe bekommen, dass da jemand ist oder wir haben einen Unfall und wir werden betreut und einer hält meine Hand und sagt, ja, es kommt gleich der Krankenwagen und so, dann hat das zur Folge, dass in der Regel wesentlich weniger traumatische Folgen sind, einfach weil ein Punkt von Trauma ist dieses, ich bin so allein. Ich bin hilflos, ich bin völlig verloren. Und wenn da aber Hilfe ist und Unterstützung ist, dann kann da auch viel mit abgefangen werden. So.
Wenn das Urvertrauen sozusagen irgendwo doch noch gefüttert wird wahrscheinlich.
Genau, genau. Also einmal das Urvertrauen ist hilfreich, bietet schon mal eine gute Grundlage. Und dann noch zusätzlich einfach, wenn uns etwas passiert, dass wir dann jemanden haben, der zu uns steht. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, was passiert, wenn irgendwelche Zugunglücke passieren, dann ist es früher so gewesen, die Leute wurden überhaupt nicht betreut. Die mussten dann irgendwie nach 6 Wochen haben sie gesagt, so, jetzt haben sie ihr Trauma verarbeitet und jetzt machen wir eine Party, dass alles gut gelaufen ist und da wurde gar nicht weiter drüber gesprochen. So. Und die Leute haben aber noch langfristig viele, viele Jahre wirklich auch, dass sich ihr Leben, Lebensabbrüche im Sinne von auch Selbsttötung, aber halt auch, dass die Arbeit nicht mehr gehalten werden konnte und ähnliches. So. Und was auch noch ist, ist, dass wenn wir ein Schocktrauma haben, dann ist es ein Hinweis, dass wahrscheinlich auch ein Entwicklungstrauma darunter liegt. Es kann in unterschiedlicher Stärke sein. Das muss nicht immer so sein, aber häufig ist es halt so, dass dann das Stresssystem eigentlich schon im Fundament nicht so ganz stabil war und dann kommt dann diese Situation und das haut das dann völlig aus den Fugen. Und dann kann es auch manchmal sein, dass das eine Situation ist, da fällt einer mit dem Rad einfach um und knickst sich die Hand oder so. Also gar nichts so Schlimmes. Aber es kommen auf einmal ganz starke posttraumatische Belastungsstörungen, Albträume und ähnliches. Mhm. Das ist so individuell und deswegen kann man nicht sagen, das muss dir passieren oder so viel muss dir passieren und dann hast du ein Trauma, sondern das hat einfach Millionen von Einflussmöglichkeiten.
Diese Entwicklungstraumata, treten die in einem bestimmten Alter besonders leicht auf oder können besonders leicht angelegt werden? Also ist es für eine 40-Jährige eher schwieriger, ein Entwicklungstrauma in sich sozusagen zu manifestieren, als das vielleicht bei einem 3-jährigen Kind der Fall wäre?
Also Entwicklungstrauma heißt es, weil es halt in der Zeit stattfindet, der stärksten Entwicklung. Ja, also Bauch bis Kindesalter ein bisschen mehr. So Jugendalter auch noch mit, aber so im Erwachsenenalter spricht man dann nicht mehr von Entwicklungstrauma.
Okay. Interesse halber Frage, Geburtstrauma, kann sowas aufgelöst werden und wenn ja, wie?
Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ein typisches Zeichen, dass ein Geburtstrauma vorliegt, ist bei Schreibabys. Ich habe bis jetzt noch kein Schreibaby irgendwie erlebt, das nicht ein Geburtstrauma hatte. So. Und da gibt es eine Therapieform zum Beispiel, die heißt emotionale Erste Hilfe. Ich glaube, der heißt Thomas Harms, der das macht. Und das ist völlig abgefahren, weil der arbeitet mit den Kindern und die fangen dann an zu weinen. Und was sie machen ist, die kauen eigentlich, wenn sie weinen, ihre ganze Geburt, das ganze Erlebte nochmal durch. Und der macht das dann so, dass er das betreut, dass er das, was, vorhin das Beispiel, ich habe einen Unfall und da hält mir jemand die Hand und sagt, komm gleich Hilfe, dass er das mit dem Baby macht. Und das hat die Auswirkung, dass die innerhalb von kürzester Zeit aufhören zu schreien. Also auch aus dem Schreibaby-Modus generell rauskommen. So. Und unheimlich, wahnsinnig tolle Arbeit. So.
Funktioniert das auch, wenn die Kinder älter sind?
Ich habe jetzt gehört von einer Kundin, dass es das auch für Erwachsene geben soll, aber ich habe da noch nichts drüber gefunden.
Besteht die Chance, dass man selber seine Traumata überwindet oder braucht es immer irgendwie eine professionelle Hand?
Also es braucht nach meiner Auffassung immer eine Unterstützung. So, und im besten Falle professionell. Weil was ja fehlt in dieser traumatischen Situation ist ja das Gegenüber. ich bekomme ein Trauma, wenn ich das Gefühl habe, ich kann das jetzt alleine nicht stemmen, ich halte das gar nicht aus, ich bin verloren, ich bin alleine. Und wenn dann auch noch der Zuspruch danach fehlt oder so, dann entwickelt sich das Trauma. Und das Trauma kann sich auflösen, wenn wir genau das bekommen. Das heißt, man muss dazu gar nicht unbedingt zwangsweise in die traumatische Situation gehen. Der Alltag langt auch schon. Wenn man so guckt,
das ist traumatisierend genug.
Ja, genau. Streit mit dem Partner oder so, dann ist es häufig so, dann werden halt alte Sachen angetriggert. Und dass man damit dann erstmal arbeitet und dann das liebevoll begleitet, mit Verständnis begleitet, weil wenn wir so Trauma im Gepäck haben und wir angetriggert sind, das ist häufig nicht so unsere Schokoladenseite, was dann auch auf Charme besetzt ist oder so. Und da dann jemanden zu haben, der sagt, ey, das ist okay und es ist total verständlich und ich bin da und ich bin hier und es ist vorbei. Das zu erleben ist etwas, was einfach wichtig ist für den Organismus, dass es nachreifen kann, dass der Körper spürt und es ist ganz wichtig, dass es wieder im Körper, dass die Person, die da fachkundig ist, dafür immer in der Körperwahrnehmung unterstützt, dass der Körper spürt, es ist vorbei, da ist jemand und ich kann das jetzt aushalten.
Bist denn deine Arbeit auch so, ne, dass du auch körperlich dann sozusagen für die Patienten da bist, ne? Wenn ich das so richtig verstanden hatte, dass du dann auch mit Körperkontakt arbeitest, deswegen geht das auch gar nicht mit dir remote irgendwelche Sessions zu machen, sondern genau. Du brauchst den Kontakt, ne?
Also für Traumaarbeit auf jeden Fall. So. Und da ist es ganz besonders wichtig, sehr achtsam zu sein. Also wenn ich jetzt sage, hier komm, nimm mal meine Hand für jemanden, der irgendwelche, was weiß ich, für Traumata hat, ist das häufig völlig bedrohlich so. Hm. Und dann arbeite ich zum Beispiel am Anfang erstmal nur mit der Vorstellung. Angenommen, ich würde meinen kleinen Finger so zwei Millimeter in deine Richtung. Was macht denn das? Und dann sieht man schon, Stresssystem geht an. Ne? Also hier bedroht oder Atmung wird enger. Und dann nehme ich den wieder zurück und sage, ja, guck mal, und da siehst du, da ist dein Schutzsystem jetzt gerade hochgefallen. Das passt gut auf dich auf. Ne? Und dann nehme ich natürlich den Finger zurück. Und auch das ist eine Erfahrung, die wichtig ist, zu erleben, ich habe diese Reaktion, es wird gehört, dass mir das nicht gut tut. Es wird gesehen. Auch zum Teil, ohne dass ich das sagen muss, wird es wahrgenommen. Und dann kann man dann Stück für Stück denn damit arbeiten, das auszuweiten, sag ich mal, bis es dann zu einer Berührung kommt. Und dann kann es eine Hand halten sein. Es kann auch sein, dass sie mich berühren, so am Arm. Weil häufig ist es so, dass Menschen mit einem Entwicklungstrauma, die durften ihre Eltern kaum berühren. Also es war ja früher noch einfach so in meiner Generation, da fing das gerade mehr so an mit dem Berühren und mit Kuscheln oder so. Aber gerade so in der Nachkriegszeit, da war da nicht so viel mit Kuscheln. So, weil man die Kinder halt nicht verweichlichen wollte. So. Und da ist dieses wirklich jemanden zu spüren, wahrhaftig zu spüren, dass es wahr, der ist wahrhaftig da, hat was sehr Heilendes. Und auch, was es zusätzlich noch ist, wenn ich zum Beispiel, ich mache das dann auch manchmal, dass ich dann die Füße, dann halt mit ohne Schuhe, dass ich die Füße so berühren, dass sie das spüren und ich kriege das halt noch nach Jahren zurückgemeldet, dass die Leute dann sagen, ja, und in manchen Situationen, die dann für mich halt irgendwie bedrohlich sind oder so, spüre ich deinen Fuß und dann werde ich ruhig. So. Da ist es halt ein gutes Zeichen, dass das nachgereift ist, was früher gefehlt hat. Weil wenn wir unter bestmöglichen Umständen aufwachsen, dann haben wir das Gefühl, auch wenn uns was passiert, da ist noch jemand und ich habe jemand im Background und ich bin nicht allein, sondern auch wenn ich das jetzt nicht schaffe, ist da jemand, der hilft mir.
Also ich stelle mir das sehr anstrengend auch vor, wenn ich mit jemandem arbeite, an seinen Traumata, auch so von der Energie. Also wie schaffst du das, dass sich das nicht bei dir im Energiehaushalt zeigt, dass du dann ja das in dich aufnimmst, dass du dann am Ende ausgelockt bist und das dann sozusagen sich über Tage vorträgt? Also hast du da irgendeinen Mechanismus dafür? Oder?
Also grundsätzlich, wenn man gute Traumaarbeit macht, dann sorgt das schon dafür, dass das gar nicht so weit kommt. Also dass ich ja immer wieder in den Körper, in die Körperwahrnehmung, dass ich meinen Kunden immer wieder sage, ja, was empfindest du in dem Moment, welche Empfindungen nimmst du im Körper wahr? Das sorgt dafür, dass es nicht so überläuft. So Gefühle, Emotionen, die können uns überschwemmen, aber die Körperempfindung nicht. Und wenn ich da schon mal auf die Körperempfindung draufgehe, dann wird das schon mal entschleunigt. Und gleichzeitig ist es auch so, dass es ja wichtig ist, in ganz kleinen Schritten vorzugehen und nicht ins Drama zu gehen, sondern immer mal so ein bisschen so zu gucken und dann wieder zurückgehen. Und dann kann man beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr gucken. Dann haben die Menschen dann die Erfahrung, ich kann das halten, ich kann diese Energie halten, weil häufig ist ja, dass die Angst, ich gehe durch, wenn ich das fühle oder das kann ich, dann sterbe ich oder so. Und das ist auch wieder eine Form der Bemächtigung. Und durch dieses langsame Reingehen ist es eigentlich gar nicht so anstrengend. Im Gegenteil. Also es ist eher so, dass es Kraft gibt, wenn so nach einer Sitzung, dass es was sehr Positives ist, dass die Leute sehr verbunden mit sich sind, sich spüren können, was sie häufig sonst gar nicht können oder nur schwer und positiv in die Welt sehen können. Und von daher finde ich, ist das gar keine kräftezehrende Arbeit. So. Man muss natürlich wissen, wie es geht. So, das ist wichtig. Und wo ich früher immer aufpassen musste, weil wir haben ja letztes Mal über Hochsensibilität gesprochen, ich gehe halt sehr leicht ins Pacing, auch ins körperliche Pacing. Wenn dann jemand da so sitzt, sitze ich da, ach, das mache ich nicht bewusst, sitze ich dann auch so. Und der Körper folgt unserem Gefühl. Und ja, wenn wir dann beide so sitzen, dann bin ich ratzfatz infiziert und angesteckt. So, und da ist es dann ganz wichtig, dass ich mich aufrichte, dass ich da auf meine Körperhaltung einfach sage, Mensch, ich habe jetzt das Moment, ich brauche mal ein bisschen Raum, mach doch, komm, wie wäre es, magst du mitmachen so. Und das hat schon ganz viel auch wieder Lernerfahrung, weil die dann merken, sie können ihren Zustand beeinflussen. So, und dann gibt es natürlich auch andere Abgrenzungstricks, was man machen kann. So. Hm. Wenn ich merke, es kann ja auch immer sein, dass es mich selber was anträgert, da ist irgendwie ein eigenes Thema von mir und dann gibt es halt einfach Techniken, was ich machen kann, um da rauszukommen und wieder in die Professionalität zu kommen.
Wann kommen denn die Leute zu dir? Warum kommen die Leute zu dir? Also was ist deren Schmerz? Die werden ja bestimmt nicht abends auf der Couch sitzen und sagen, ach, ich gucke jetzt mal, was ich für Trauma habe. Mhm. Sondern mit was haben die in ihrem alltäglichen Leben denn eigentlich ja zu kämpfen? Mit welchen Herausforderungen oder Schwierigkeiten?
Ich glaube, das Wann und Warum sind zwei verschiedene Sachen. Also wann ist in dem Fall, wenn sie merken, etwas in ihrem Leben macht ihnen so viel Leidensdruck, dass sie es nicht mehr aushalten können. Häufig ist es so, dass sie das jahrelang schon halten, versuchen irgendwie zu managen, hinzukriegen. Und wenn sie das Gefühl haben, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich brauche jetzt Hilfe, dass sie dann zu mir kommen. Und ich denke, das Warum ist häufig so, dass jetzt ich habe ja den YouTube-Kanal, wo ich Videos habe und auch auf meiner Webseite steht ganz viel, und dass da so einfach Punkte sind, wo die Leute sich wiederfinden und gesehen fühlen und dass sie da einfach merken, ich kann das nachempfinden, die sehen sich und denken, ich spreche aus ihrem Leben. So. Und das ist dann was die Leute einfach motiviert, dann wirklich auch Kontakt aufzunehmen, weil dieses verstanden werden wollen, ist ja eigentlich genau dieses, was uns früher gefehlt hat. Und wenn denn da jemand ist, der mich versteht, der mir vielleicht sogar manchmal noch viel besser sagen kann, als ich es sagen kann, wie es mir gerade geht und das in Worte fassen kann, dann ist das eine ganz, ganz alte Sehnsucht letztendlich, wie das, was ich von der ich bin krank und möchte betütelt werden und Mama macht mir jetzt genau diese heiße Hühnersuppe, die ich so gerne haben wollte und dass ich was sagen muss. Letztendlich ist so eine Arbeit ganz viel Beziehungsarbeit, ne? Koregulation.
Thema Trigger. Das ist ja so ein Klassiker, Social Media, irgendwelche Videos, Achtung, Triggerwarnung. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer das mal zu mir gesagt hatte, meinte, dieses Wort Trigger wird so inflationär benutzt. Ne? Alles ist ein Trigger. Oh Gott, die Kassiererin an der Kasse, die triggert mich ja total und so weiter. Deswegen bin ich immer mittlerweile sehr vorsichtig, wenn ich sage, ach, mich triggert das total, wenn XY dieses und jenes macht oder weil mich da jemand komisch anguckt oder was weiß ich. Was bedeutet das denn aus der Psychologie, wenn wir von Triggern sprechen?
Ein Trigger ist letztendlich eine konservierte Erfahrung. Das heißt, es ist eine Mischung aus Gefühlen, Erinnerungen, auch Körperwahrnehmung, die gespeichert ist im Körper. Und wir sind angetriggert immer dann, wenn etwas, und das kann jeder der Sinnesreize, kann dafür möglich sein, etwas, was wir sehen, was wir hören, fühlen, was auch immer, kann einen Trigger auslösen. Und ein richtiger Trigger sorgt denn dafür, dass das Notfallprogramm eingeht. Das heißt, wir verhalten uns dann, wo wir denken, das will ich doch gar nicht. Dann nehmen wir uns das noch so viel vor, wenn wir angetriggert sind, dann verhalten wir uns dann doch wieder anders. Oder wenn wir angetriggert sind, ist es doch so, dass wir ins Kindliche fallen und uns zurückziehen und uns anstatt zu sagen können, ey, wie redest du mit mir, dann sagen, okay, und uns zurückziehen. Auch das kann ein Trigger sein. Aber was du beschreibst, dass das so inflationär benutzt wird, das finde ich auch. Also wenn irgendwie da ist jemand, der macht was mir auf den Sack geht, sagen viele Leute so, oh, das triggert mich total an. Und ein Trigger ist einfach mehr. Das ist nicht nur so ein Anschmeißen, sondern da gehen wirklich alte Sachen zusammen in Verbindung los und so ein Automatikprogramm läuft ab.
Klassischer Trigger wäre dann, ich überlege gerade bei mir zu Hause, wenn ich sage, Kinder, geht bitte die Zähne putzen und sie spielen einfach weiter. Und ich sage das dann x-mal. Merkt dann, wie ich langsam immer weniger Geduld habe.
Genau. Und wahrscheinlich ist es schon so, dass du, wenn du beim ersten Mal fragst, denkst, hoffentlich klappt es heute.
Ja. So.
Und das ist das, was Kinder spüren, weil das ist ein Zweifel. Und in dem Moment, wenn du innerlich zweifelst, und da sind Kinder einfach total, also das machen die nicht bewusst, sondern das wissen die einfach, dann wissen die, da ist noch eine Option nach oben, das ist nicht klar. Wenn du sagen würdest, okay, so, jetzt gehen wir Zähne putzen, ab, dann geht das. So, aber wenn wir unsere eigene Kiste losfahren, das heißt, die Situation kommt und ich habe, mein Stammhirn geht los und ich habe dann schon wieder diese Filme innerlich, was, wie ich denn da nachher völlig, dann sind wir schon wieder nicht beim Zähneputzen. So, dann habe ich einfach auch eine ganz andere Körperhaltung.
Was würdest du da für einen Tipp geben, um sozusagen dem Ganzen entgegenzugehen?
Es kommt ein bisschen auf die Situation an, aber ich sage einfach mal, ich vermute, was es sein könnte. Erstmal ist es günstig, wenn du es machst, dass du in die Körperhaltung, in die aufrechte Körperhaltung gehst und in Augenkontakt. Mhm. Und dann ist es noch hilfreich, dass du sagst, okay, in 5 Minuten gehen wir Zähne putzen. Das ist für Kinder ganz wichtig, dass sie nicht irgendwie, weil was Erwachsene häufig machen, ist, dass sie aus dem Spiel so rausreißen. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, du bist gerade irgendwie was am Arbeiten, dann kommt einer und stellt dir eine Frage oder so. Also mir geht das auch immer voll auf den Nerven. So, also dann dauert es so lange, bis ich wieder rein bin und so. Und dann sage ich dann nach 4 Minuten, in 4 Minuten gehen wir rüber. In 3 Minuten sind wir, in 2 Minuten. Dann sage ich ja, okay, ja, jetzt ist es wichtig, dass er zu Ende kommt. Parkt mal eure Autos in der Garage und die Puppen bringt mal ins Bett und ähnliches. Und dann in einer Minute sage ich so, und jetzt, zack. Und das habe ich immer mit einer Körperverbindung. Ich mache immer, also wenn ich stehe, mache ich den. Wenn ich sitze, mache ich immer, haue ich mir auf die Schenkel. Mhm. Und das ist jetzt noch so, meine Tochter ist inzwischen, die wird jetzt 16. Wenn ich das mache, dann weiß ich, okay, jetzt geht's los. So. Und Trigger sind ja nicht nur negativ, es ist einfach etwas, was verankert ist. Und wenn die das so wissen, dann haben die einmal ihre Zeit, um langsam sich zu verabschieden von dem, was sie machen und positiv auf was einzustellen. Und wenn ich dann das Startzeichen gebe, dann gehen die auch in der Regel los.
So, was passiert im Notfall? Was hast du für mich als Tipp im Notfall? Wenn ich merke, bei mir kocht die Wut gerade hoch und das Interessante ist, mittlerweile merke ich ja das teilweise auch. Ne? Also ich merke ja dann schon, okay, na, du gehst gerade schon wieder in die Richtung, aber dann fällt es mir manchmal unfassbar schwer, das trotzdem zu unterbrechen. Mhm. Also ich versuche dann tief zu atmen, aber irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Atmen, das funktioniert nicht immer.
Meinst du das jetzt speziell auf die Situation mit den Kindern?
Beispiel, ja. Bleib mal dabei.
Okay. Also wenn du sagst, du merkst es, das ist schon mal total super, weil das ist der erste Schritt, weil in dem Moment hast du Handlungsmöglichkeit. Mhm. Und was dann wichtig ist zu wissen, ist, Körperhaltung ist da total kraftvoll. Und was ich im Zweifelsfall mache, wenn ich merke, ich mache schon wieder diesen hier und habe schon wieder die Dramawolken über mir, die ich da so sehe, die Filme. Ich gehe in die aufrechte Körperhaltung, sage das an und dann gehe ich erstmal raus. Also aus dem Ort raus, dass das, was mich antriggert, erstmal nicht mehr da ist, wenn das möglich ist natürlich. Und dann ist es auch viel leichter mit dem Durchatmen. Ich finde, Durchatmen an sich, wenn ich angespannt bin, das dauert ein bisschen länger. Ich mache dann immer, dass ich so wie so ein Pferd.
Lippen blubbern.
So. Genau, deswegen ist es gut, wenn dann keiner in der Nähe ist. So. oder auch gähnen ist ganz hilfreich. So auch sich strecken. Etwas, was man normalerweise nicht macht. Weil wenn wir angetriggert sind, ist es in der Regel auch so, dass wir uns eher zusammenziehen. Ne? Und dann kommt halt so dieser Reflex. Und wenn wir gehen uns aufrechnen, dann kriegt der Körper auf einmal ganz andere Signale, die er normalerweise in der Situation bekommt und geht in die Ruhe. Dann wird halt der Teil des Nervensystems durchs Gähnen, durch dieses Blubbern und auch durchs Atmen halt angesprochen, der für Entspannung zuständig ist, der auch für sozialen Kontakt hilfreich ist. Wenn wir angetriggert sind, ist es häufig schwieriger, in Kontakt zu gehen, weil dann haben wir in dem Moment weniger Empathie, ne? Weil dann sind wir im Angriff-Flucht-Modus, dann ist Empathie nicht so angesagt, wenn der Löwe uns aufessen will. Und dann gehen wir auch weniger in Augenkontakt. Die Körperhaltung ist auch, wir sind grober in der Körperhaltung und das ist was anderes als da. So, wir müssen jetzt aber echt gleich Zähne putzen und wir sagen, na komm, gleich müssen wir Zähne putzen. Noch 3 und dann geht's los. Das ist einfach, das holt das Kind ganz anders ab. Dann ist es nicht gleich selber angespannt. So. Mhm. War ich nicht nachvollziehbar?
Ah, total, total. Probiere ich heute Abend aus. Dann sind die Kinder fällig.
Genau.
Ich werde berichten. Wir hatten ja schon gesagt, in unserer letzten Folge ging es um das Thema Hochsensibilität. Und das ist ja, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre guckt, mittlerweile gefühlt so eine Modeerscheinung. Jeder sagt immer, ich bin total hochsensibel. Und auch jetzt, als ich gesagt hatte, ich habe eine Folge darüber aufgenommen, haben mir viele gesagt, ja, ich bin auch ganz bestimmt total hochsensibel. Im Rahmen meiner Recherche für unseren Podcast bin ich auf das Wort Hypervigilanz gestoßen. Ich weiß nicht, ob das sogar auf deiner Website stand. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Aber klär uns mal darüber auf, wie ich jetzt sozusagen von Trauma über Hochsensibilität zu Hypervigilanz komme. Weil das ist ein mega spannendes Thema und interessiert bestimmt auch viele Hörerinnen und Hörer. Weil dann viele vielleicht sagen werden, ach Mensch, vielleicht bin ich ja gar nicht hochsensibel.
Genau, also was du so beschreibst, dass das halt so ein Modethema ist und Leute, die eigentlich hypervigilant sind, denken, sie sind hochsensibel, das ist was ganz Typisches, weil das ist erstmal vorderscheinig sehr ähnlich. Was bei der Hochsensibilität ist es so, dass man eine sehr starke Wahrnehmungskraft hat und mehr Reize auf einmal verarbeitet, die nicht so gut gefiltert werden können. Und wenn man dann nicht gut aufpasst, dann ist es halt schnell, dass man in die Überreizung kommt. Und bei Trauma ist es so, dass das ganz ähnliche Auswirkungen hat. Und das nennt sich Hypervigilanz. Wenn du dir vorstellst, stell es besser nicht vor, aber angenommen, jemand wird überfallen und geht dann danach irgendwie durch die Innenstadt in irgendwie so einer Hintergasse, dann wird er wahrscheinlich sehr viel besser hören, sehr viel feiner wahrnehmen, was passiert. Ganz anders riechen, ganz anders schmecken, weil das ganze System auf Alarm ist. Und das ist Hypervigilanz. Und Trauma sorgt dafür, dass halt unser System auf Alarm ist und dass wir eigentlich in so einem, auch in so einem Dauerzustand häufig sind, der Übererregung. Und dann haben wir auch die Auswirkung, dass die Sachen uns schnell viel zu viel werden. Gleichzeitig ist es aber so, wenn man die Auswirkungen der Hochsensibilität kennt und die Auswirkungen von Trauma kennt, dass es da noch ganz viele Unterschiede gibt. Zum Beispiel ist es so, dass Menschen, die von der Hypervigilanz betroffen sind, die sind oft sehr, sehr geräuschempfindlich. Das ist bei Hochsensiblen auch so, dass sie schnell mal, denn wenn einer redet, wenn ich jetzt, angenommen, mein Nachbar würde draußen reden und ich würde mit dir sprechen, würde ich Schwierigkeiten haben, mich zu konzentrieren. Und bei der Hypervigilanz ist das auch, dass es sehr oft diese Geräusche sind, aber anders. Und zwar ist es so, dass Trauma dafür sorgt, dass sich die Ohren, da sind so kleine Knöchelchen drin, diese Mittelohrknochen, dass die sich nicht richtig aufstellen können. Und zwar liegt das daran, weil der Augenringmuskel, dieser hier, wenn ich herzhaft lache, der ist halt nicht aktiviert und dann wird er nicht aufgestellt. Und das sorgt dafür, dass wir einmal nicht so gut fokussieren können, also wie die Rehe, die dann ihre Ohren so verstellen. Und es sorgt dafür, dass wir die tiefen Töne besonders stark hören, die hohen Töne besonders stark hören, aber die Mitteltöne nicht. Das heißt, wir hören das Brüllen des Löwen, das hören wir sehr gut. Und wir hören diese lauten Signalschreie, wenn eine Antilope sagt, da ist Gefahr, dann quietscht die irgendwie und alle liegen weg. Da sind wir denn, unser Organismus sagt, das ist das, was wichtig ist und die Mitteltöne sind nicht so wichtig. Und das sorgt dann da zum Beispiel für, dass es uns schwerfällt, zwischen den Zeilen zu hören. Also wenn jetzt jemand was sagt, nehmen wir das viel eher negativ auf uns, obwohl der das ganz entspannt gesagt hat. Aber dadurch, dass wir halt von dieser Hypervigilanz gerade geprägt sind, nehmen wir das einfach gegen uns wahr. Genauso das Gesichterlesen. Menschen mit Trauma, die sie Traumaerfahrung haben, denen fällt es häufig schwer, Gesichter zu lesen. Die nehmen ein neutrales Gesicht oder sogar auch ein freundlicheres Gesicht eher als verärgert oder bedrohlich wahr. Und gerade das sind so zwei Sachen, da gibt es noch viele, viele andere Sachen, wo sich das halt sehr unterscheidet, wo es auch körperliche Sachen, wo das ganz klar ist. Gerade dieses Hören, auch dieses Zwischentöne hören, die Flöhe husten, hören auf allen Frequenzen und auch so zwischen den Zeilen hören, wenn jemand etwas sagt, wie das gemeint ist, das zu hören, das können Hochsensible besonders gut, also auch wirklich besonders gut. Die denken nicht nur, dass sie das gut können, weil es sie gerade emotional so betrifft, sondern die spüren das sehr. Und auch das Gesichterlesen, das ist für Hochsensible, da sind die besonders gut drin, weil die in der Regel in der rechten Gehirnhälfte aktiver sind. Das ist halt im bildgebenden Verfahren nachgewiesen worden. Und da ist halt ein großer Teil der Mimik-Gestik-Wahrnehmung findet da statt und das Hören zwischen den Zeilen und sowas. Und das ist bei Menschen, die von Hypervigilanz betroffen sind, die halt auch schnell überreizt sind, schnell erschöpft sind, eben genau anders. Oder auch die Körperwahrnehmung. Trauma sorgt dafür, dass wir unseren Körper nicht mehr so wahrnehmen, weil der Körper wird häufig als was Bedrohliches empfunden, unbewusst natürlich, weil der ist der wehtut, der schmerzt, wo das Gefühl ist, das ich nicht haben will. Und Hochsensible haben eine besonders starke Körperwahrnehmung. Die haben auch ein sehr gutes Frühwarnsystem, dass sie schon vor der Diagnose des Arztes spüren, da ist was nicht in Ordnung und so. Und von daher, das sind alles Sachen, die, wenn man erstmal nur aus Hören geht, klingt es ähnlich. Aber es gibt ganz große Unterschiede. Und häufig ist es so, dass Menschen, die halt von Hypervigilanz betroffen sind, da ist es in der Regel, wenn ich frage, ja, welche Sinne sind denn besonders stark, dann ist es nur das Hören. Also wenn jemand zu mir kommt ins Coaching und dann fragt, ja, also ich bin ja so geräuschempfindlich und wenn andere schmatzen, das kann ich nicht ab, das ist für mich total unangenehm. Wenn es nur dieser Wahrnehmungskanal ist, nur dieses Hören, dann ist es für mich eher ein Zeichen, das geht wahrscheinlich eher in Richtung Hypervigilanz. Ganz wichtig, natürlich kann ein Hochsensibler auch von Trauma betroffen sein und gleichzeitig Hypervigilanz haben. Und von daher gibt es da einfach Unterschiede.
Was ist schiefgegangen, wenn ich es schrecklich finde, wenn jemand schmatzt?
Also auch das kann sein, dass es etwas ist, was angetriggert ist. So, weil meine Mutter hat früher manchmal in der Stube gesessen und so Tomaten gegessen und dann hat sie immer so. Und wenn das jemand macht, dann sonst macht mir das Schmatzen nicht, aber diese, da merke ich dann auch, da gehen mir so die Nackenhaare hoch. So. Grundsätzlich ist es aber so, dass es gibt ja auch Leute, wie das, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, das hat auch einen bestimmten Namen, wenn man dieses Schmatzen und diese Essgeräusche nicht haben kann. Und das hat auch mit der Tonwahrnehmung zu tun, weil das sind letztendlich ganz archaisch die Schmatznebengeräusche von meinem Beuterivalen, der mein Essen mit essen will. Und wenn ich auf Angriff Flucht bin und dann schmatzt da jemand, dann ist mein System geeicht so nach dem Motto, Achtung, dann nimmt mir jemand mein Essen weg. Und deswegen ist das was Bedrohliches, weil wenn ich nichts zu essen habe, verhungere ich dann. Und dadurch wird das denn so stark. Und wenn ich das habe, dass ich so auf Schmatzen reagiere, dann bin ich in der Regel, dann weiß ich, okay, ich bin gerade völlig in der Übererregung. So. Und am schlimmsten ist es, wenn mein Mann dann wagt zu atmen. Das kann ich denn gar nicht. Aber er darf ja grundsätzlich dabei ja atmen, aber das ist dann für mich echt anstrengend.
Aber das kenne ich aber auch, dass mich schon das Atmen manchmal unfassbar nerven kann.
Genau. So. Und das ist aber für mich dann ein Zeichen, dass, weil der atmet ja nicht, sonst nicht anders, aber daran sehe ich halt, okay, ich muss jetzt was tun, damit ich runterkomme, weil das hat mit ihm gar nichts zu tun.
Ich gehe nochmal 5 Minuten zurück. Da hattest du gesagt, Hypervigilanz, Menschen, die abends auf der Straße sind und alles abscannen, ne? Im Dunkeln, ob die Gasse da leer ist und so weiter. Jetzt werden vielleicht viele sagen, ah, nein, da bin ich ja auch hypervigilant, vor allem Frauen, wenn ich abends auf der Straße bin, ich gucke dann auch immer links und rechts. Also wie kann ich denn differenzieren zwischen, ich bin hypervigilant, da steckt irgendein Trauma dahinter oder aber ich habe einfach Angst. Und, das finde ich auch noch ganz spannend, kann ich denn Erfahrungen auch über Dritte in mir sozusagen verankern als irgendwie Trauma oder dass ich dann hypervigilant reagiere?
Ja, also nehme ich mal das Letzte als Erstes. Das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor bei Menschen, die Leute betreuen, die zum Beispiel bei häuslicher Gewalt, die da unterstützend arbeiten. Da kann es sein, dass durch diese Sachen, die sie sich da anhören müssen, was sie da so erleben, halt selber zu Traumatisierung kommen. Das hat auch einen bestimmten Namen, der mir jetzt auch wieder gerade nicht einfällt. Das ist aber heute besonders gut bei mir. Und dann ist es halt ganz wichtig, dass gerade diese Menschen, die mit Trauma arbeiten, dass sie da denn Supervision machen und diese ganzen Sachen, auch Polizisten und ähnliches oder auch Leute, die im Krankenhaus arbeiten, im Rettungsdienst oder ähnliches. Weil sonst kann es sein, dass sie halt ein Trauma durch das, was sie erlebt haben, nur durch Zuhören, dass sich das bei ihnen traumatisch auswirkt. Das war das Letzte. Und was war die Frage davor?
Wo da sozusagen die Differenzierung ist zwischen, ich bin hypervigilant und scanne deswegen die Straße, also weil ich dann ein Trauma habe, weil vielleicht mich jemand überfallen hat oder ich jemanden kenne, der überfallen wurde. Oder aber ich habe einfach klassisch Angst, weil wenn ich auf der Straße bin nachts, also ich selbst die Strecke vom S-Bahnhof bis zu uns nach Hause, das ist nicht weit, und trotzdem habe ich auch da ein mulmiges Gefühl und scanne links und rechts.
Also die Auswirkungen letztendlich liegen auch in der Intensität. Also es ist ja gut, gerade als Frau, wenn man irgendwie durch die Stadt geht, da achtsam zu sein. So, und das ist auch was bei Hochsensiblen, die sind sehr vorausschauend und die haben immer auch ein, was könnte passieren im Blick. Und dann sagen manche halt, oh, du bist so ängstlich oder du bist so schwarzmalerisch. Aber es hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht einfach nur zu gucken, ist da irgendwas, was negativ ist oder nicht. Aber es ist nicht so, dass mich das wirklich in die Angst reinbringt oder schon am Rande der Panik oder ähnliches. So, es kann natürlich sein, wenn ich da irgendwo lang gehe und ich höre Schritte und dann geht mein Kopfkino los, dass ich mich dann da ganz gut reintrance in die Situation, dass ich dann Angst bekomme. Wenn das aber durch Hypervigilanz ist, dann findet das in der Regel auch nicht nur in diesen Situationen statt, sondern auch in Situationen, wo jemand, der das nicht erlebt hat, da sagen würde, ja okay, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann könnte natürlich theoretisch was passieren, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das immer die Gefahr total im Nacken spüre. So.
Ist es für deine Arbeit wichtig, die Unterscheidung zwischen Hochsensibilität und Hypervigilanz?
Für mich finde ich das grundsätzlich sehr wichtig, weil es gibt Menschen, die sind entweder durchschnittlich sensibel und haben Traumaerfahrung oder sind hochsensibel und haben Traumaerfahrung. Und dann kommen die und versuchen, auch gerade durch Social Media, denn na, du musst dich nur annehmen, du musst auf dich achten, du musst so sein, wie du bist und dann wird es besser. Und das geht aber nicht. Wenn der Trauma im Hintergrund ist, dann geht das nicht. Dann haut es nicht hin. Und dann passiert es dann, was nochmal eigentlich die Situation nochmal wieder verstärkt, weil es mehr des Gleichen ist. Dann erleben die sich und denken, oh Mensch, ich müsste doch nur und nicht mal das schaffe ich. Und dann kommt wieder so eine Vorwurfsschleife, so eine Schuldschleife. Und es gibt viele Menschen, die da dann auch so drinne hängen, weil die Hochsensibilität ist nicht das Problem. Ich bin der festen Überzeugung, das erlebe ich auch immer wieder in der Arbeit, Menschen, die eine gute Grunderfahrung gemacht haben, wo das Stresssystem ein gutes Fundament hat, die wissen das häufig auch gar nicht, dass sie hochsensibel sind. Denen ist es auch gar nicht so wichtig, weil die leben einfach das, was für sie passt so. Und wenn wir das aber nicht gemacht haben, diese Erfahrung, dann ist es halt so, dass wir versuchen, das zu erreichen, was dann manchmal so vorgebettet wird, und dann klappt es halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig, wenn jemand nicht hochsensibel ist und eigentlich ein Trauma hat, ist es grundsätzlich wichtig, an dem Trauma zu arbeiten, damit es besser werden kann. Weil alles andere, auch ein Coaching, wo ich dann irgendwie ein Ziel erarbeite oder so, ist dann ein Pflaster, aber dadurch wird es nicht heile, sondern es ist nur ein Schutz, der aber nicht die Grundstruktur stärkt. Und da braucht es dann mehr. Und deswegen finde ich es total wichtig, immer zu informieren, da ist jetzt Trauma mit im Spiel, egal ob hochsensibel oder nicht hochsensibel.
Wie schafft man denn dann, alle Trauma oder verankerte Traumata in sich aufzulösen oder zu erkennen? Ist es sowas nicht auch was, wo du im Laufe der Zeit dann feststellst, ach Mensch, da habe ich ja irgendwie ein Thema?
Na, die Trauma-Auswirkungen sind ja in der Regel, also mal von ein reines Schocktrauma und ein Entwicklungstrauma hat andere Auswirkungen. Mhm. Aber grundsätzlich sind ja, wenn ich ein Entwicklungstrauma habe, egal auf welche Art von Entwicklungstrauma, Bindungstrauma oder ähnliches, dann hat es die gleichen Auswirkungen. Und von daher, die Auswirkungen sind grundsätzlich immer gleich. Das Stresssystem ist entweder in der Übererregung oder Untererregung oder es fliegt hin und her oder wir werden angetriggert, gehen in der Dissoziation. Und da ist die Wieso, Warum, Weshalb erstmal nicht so ausschlaggebend. Also wenn mir jemand erzählt irgendwie, ja, er hat so von Gefühlen so überrollt und kann das gar nicht aushalten und ich frage dann, ja, wie lange hält das an? Dann ist das auch noch so ein Zeichen. Jemand, der hochsensibel ist und seinen Stress sich gut regulieren kann, weil sein Stresssystem einfach klar ist, der wird schneller als ein durchschnittlich Sensibler reagieren und merken, hier stimmt was für mich nicht. Wenn das aber denn abgestellt ist, angenommen, ich gehe ins Kaufhaus und bin dick angezogen im Winter, dann dauert es 5 bis 10 Minuten, kann ich Amok laufen, weil es so unangenehm sich anfühlt. Und wenn ich dann aber raus bin oder mich entkleide entsprechend und es nicht mehr so warm ist, dann dauert das 5 bis 10 Minuten, dann ist das Adrenalin runter und dann ist auch wieder gut, dann bin ich wieder entspannt. Und wenn ich halt Trauma im Hintergrund habe, ist nach meiner Erfahrung so, dann ist diese Phase, wie das abklingt, einfach viel länger. So, also oder dann macht einer einen Spruch und ich habe da 1, 2, 3 Tage mit zu tun und denke die ganze Zeit über diesen Spruch nach. So, das ist auch ein Zeichen, dass da sich was im System hält, wo das System wahrscheinlich einfach sehr, sehr aktiviert ist, was mehr in Richtung Trauma spricht.
Das finde ich total spannend, weil ich gerade auch so, wenn du das so sagst, ne, dir ist warm und dann wehe dem, das spricht dich einer an. Ich habe das teilweise auch so in Situationen, auch bei mir tatsächlich so mit Wärme und wehe dem, irgendein Kind will dann noch was von mir. Da merke ich, wie ich richtig ungehalten werde und ich denke, ah, lass mich mal in Ruhe, geht mal, lass mich.
Genau. Wenn unser Stresssystem aktiviert ist und wir sind in diesem Angriff-Flucht-Modus, und das sind wir dann, wenn wir so in der Übererregung sind, dann ist Körperberührung total unangenehm. Es ist auch nicht angesagt. Wenn es um Überleben geht, werde ich jetzt gefressen oder kann ich noch weglaufen, dann will ich nicht berührt werden.
Und aber ich schwitze ja nur. Mir ist ja nur warm.
Ja, aber für dein Stresssystem macht es keinen Unterschied. Es fühlt sich unangenehm an. Ne, das Stresssystem, also die Hormone, Cortisol wird ausgeschüttet, das wird aktiviert und deswegen kommst du dann in diesen Angriff-Flucht-Modus. Du hast da keine bedrohliche Situation in diesem Moment eigentlich. Aber für deinen Körper hat es die gleiche Körperreaktion und deswegen fühlt es sich so an. Ne, bei mir ist es Zeitdruck. Wenn ich Zeitdruck habe und dann will mein Mann mich dann liebevoll in den Arm nehmen und bremsen, dann könnte ich den umbringen. Das ist lebensgefährlich. So, ne? Weil das kann
für
ich
ihn.
Überhaupt nicht.
Für ihn,
ja. Ich bin dann total gewappnet. So. Ja, und von daher ist das, wenn wir in der Übererregung sind, und man kann natürlich auch in der Übererregung sein, ohne ein Trauma. Ne? Also es ist ja ein Zustand, der auch wichtig ist, der uns schützt im Leben, so dass wir da diese Varianzen haben. Wenn das aber ein Dauerzustand ist und immer wieder kommt und immer wieder angetriggert ist, dann ist das halt ein Hinweis auf Trauma. Ne? Dann, deswegen frage ich dann immer, wann hat das angefangen, wie lange geht das schon, wie lange halten die Phasen an und so, daran kann man das halt erkennen.
Mhm. Merkst du eigentlich bei dir in der Praxis, wenn du mit jemandem arbeitest und dann feststellst, ja, also entschuldigen Sie, Sie sind nicht hochsensibel, sondern Sie sind übervigilant, dass dann eine Enttäuschung vorherrscht, dass die Leute erstmal sagen, oh. Das andere wäre cooler gewesen.
Ja, das ist total wichtig, weil also ich erlebe das häufig, dass gerade Menschen, die eigentlich nach meiner Auffassung gar nicht hochsensibel sind, sich sehr damit identifizieren. Weil die haben dann endlich was gefunden, wo sie sich mit erklären können. Wo so nach dem Motto, na, es hat einen Sinn, dass ich so bin, ich bin nicht falsch. Und dann ist da eine unheimlich hohe Identifikation mit. Das sind häufig manchmal dann auch so Menschen, die auch sehr narzisstische Züge haben. Und wenn die sich so darüber mit identifizieren, würde ich einen Teufel tun und sagen, du bist ja nicht hochsensibel. Du hast ja nur ein Trauma. Sondern wenn die mich dann fragen, dann sage ich, es ist für mich nicht eindeutig. Und manchmal kann es auch sein, dass es wirklich auch das Trauma so stark ist, dass die Hochsensibilität sehr stark überlagert wird. Und dann, wenn es dann gelöst ist, dass es sich dann doch zeigt. Selten, aber das kann sein. Und was ich dann mache, ist, dass ich sage, das ist für mich jetzt im Moment nicht eindeutig, ist aber auch nicht wichtig, weil das, was wichtig, wirklich wichtig ist, ist, das Trauma zu bearbeiten, damit es ihnen besser geht. Ne? Damit du nicht mehr so leidest, damit das Leben wieder farbenfroh wird, damit du auch in den Genuss des Lebens kommen kannst. So.
Mhm.
Und von daher gehe ich dann ganz von der Hochsensibilität ab und erkläre dann halt mehr zum Trauma, wie das entsteht und wie sich das äußert und kann den Leuten dann dadurch, weil es halt überall Gleiches sagen, wie sie sich fühlen, wie es in den Situationen geht, was dann wieder diesen Effekt hat, den ich vorhin meinte, Mensch, ich werde verstanden und darüber kommt dann die Möglichkeit, dass ich die Leute dann dazu bewegen kann, dann auch wirklich sich Hilfe zu holen, weil häufig sind es viele, die machen schon ganz viel, aber Therapie nicht. Die gehen dann eher gerne ins Coaching, aber Therapie, weil es auch für das körpergeistige System einfach auch unterbewusst als Bedrohung wahrgenommen wird, ne? Dann geht es so, na, das ist nichts für mich oder so. Das machen die nicht, weil sie irgendwie nicht wollen oder therapieresistent sind, sondern der Körper macht das aus gutem Grund, weil der sich schützen will, dass es nicht zu viel wird. So. Hm. Und durch dieses Erlebnis wahrgenommen zu werden, gehört zu werden, kriegt das System so eine Sicherheit, dass es dann auch sagen kann, okay, das fühlt sich für mich passend an. Gleichzeitig habe ich ein Gefühl von Sicherheit und dann kann ich halt gucken, dass ich da weitermache. Hm. So, weil ich arbeite ja jetzt gar nicht mehr therapeutisch so. So habe ich letztendlich noch nie. Aber jetzt, dadurch, dass ich keine Praxis mehr habe seit Corona, vermittle ich, wenn der Trauma ist, ja immer weiter. Und dann ist es halt wichtig, dass sie das dann auch machen. So, und wenn ich nur sage, na, sie haben Trauma, dann müssen sie was machen, dann macht keiner was. Dann denken die im Zweifelsfall erstmal, entweder ich habe Schatten oder haben einfach viel zu viel Angst, weil das nicht schmackhaft genug ist. Also weil die Angst davor halt größer ist, wie die Aussicht, was es einfach Positives verändern könnte, dass das sexy genug ist, dass sie sagen können, okay, ich habe unheimlich Angst, total Schiss bis Oberkante, Unterlippe, aber ich will das jetzt, dass sich mein Leben ändert, dass ich wieder glücklich bin, dass es mir gut geht und ich mache das jetzt.
Glaubst du eigentlich, dass jeder Mensch in sich irgendein Trauma hat?
Also es gibt so viele Möglichkeiten, ein Trauma zu bekommen. Es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Traumata-Möglichkeiten, die wir gar nicht besprochen haben, dass es schon sehr, sehr schwierig ist, keins zu bekommen. Ich denke, dass auch unterschiedliche Nuancen hat, je nachdem, was man erlebt hat natürlich. Wenn ich über Jahre lang ganz schreckliche Erfahrungen gemacht habe, hat das andere Auswirkungen, wie wenn ich sich vielleicht mein Vater von meiner Mutter trennt. Es kann aber auch genau die gleichen Auswirkungen haben. Es ist halt immer total individuell. Also die Intensität der Auswirkungen kann sehr unterscheiden. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass es Menschen gibt, die auch einfach Glück haben und die traumafrei durchs Leben gehen. Und wenn die eine gute Grundlage bekommen, ne, wenn die das Glück haben, in der Geburt läuft alles klar, während der Schwangerschaft und auch danach, wachsen die in einem liebevollen Umfeld auf, dann sind die einfach gut gerüstet, dann haut die auch so schnell einfach nichts um. Es gibt ja immer auch bei Naturkatastrophen und so, dann gibt es Leute, die sind völlig fertig. Das sieht man dann auch, wenn die interviewt werden, da ist das Gesicht dann ganz fahl, die reden ganz apathisch, weil die völlig dissoziiert sind dann, also neben sich stehen. Und dann gibt es Leute, die sagen, okay, packen wir es an. Was machen wir jetzt, dass wir da wieder rauskommen? Und dieses Anpacken, dieses Trauma entsteht viel dadurch aus der Ohnmacht. Und wenn wir aber schnell wieder ins Tun kommen und aktiv werden, dann ist es sehr hilfreich, dass sich das Trauma nicht festsetzen kann. Das ist auch ganz spannend, dass man hat das bei diesem Zugunglück in Celle, war das, glaube ich, da hat man einigen der Leute Computerspiel gegeben. Und die Leute, die das Computerspiel gespielt haben, hatten wesentlich weniger posttraumatische Belastungsstörung. Und das ist wichtig, dass man das unmittelbar nach dem Trauma macht. Und man geht davon aus, dass es daran liegt, dass wenn man sowas erlebt, dass man ja erstmal wieder, immer wieder die Sache durchdenkt und sich immer wieder vor Augen führt. Und das immer wieder letztendlich mehr auf die Festplatte einbrennt. Und dadurch, dass der Fokus denn so auf was anderem ist, sorgt es dafür, dass sich das nicht so einbrennt im System.
Ach so, die haben bei dem Computerspiel nicht ein Zugunglück verhindert oder so?
Nein, nein. Die haben dann einfach nach dem Trauma haben die gleich den Fokus auf was ganz anderes gelegt. Eben auf dieses Computerspiel, wo wirklich Hirnschmalz ist. Und das hilft auch, wenn man jetzt sehr stark angetriggert ist, dann kann man, wenn man dann irgendwie Tetris oder was auch immer, irgendwas, wo man wirklich sehr mit dem Fokus auf ist, da schneller wieder rauszukommen zum Beispiel.
Verdrängt man dann aber nicht?
Verdrängt man dann nicht. Na, das heißt ja nicht, dass man danach nicht mit dem Trauma umgeht und das bearbeitet. In dem Moment sorgt man dafür, dass sich das nicht manifestiert. Das Trauma, dass das sich so im Körper verankert, das wird zum Beispiel durch dieses Wiederholen der inneren Bilder halt verstärkt. Und wenn ich dafür sorgen kann, dass das nicht passiert, diese Verankerung, dann passiert vielleicht kein Trauma. Also keine Traumatisierung im Sinne, dass es ein verkörperter Schrecken ist, dass mein Nervensystem verletzt ist sozusagen.
Das heißt also im Prinzip sozusagen temporär entzieht man sich sozusagen der Situation, also diesen Gedanken und diesem Eindruck von dem Unglück.
Genau.
Heißt aber nicht, dass man nicht in den Trauerprozess dann im Nachgang noch geht oder auch genau. Währenddessen.
Auf jeden Fall. Also wichtig ist, dass unmittelbar nach dem traumatisierenden Erlebnis, dass man das dann macht. Da gibt es halt Untersuchungen zu. Und das sorgt dafür, dass es sich halt nicht so stark im Körper verankert. Deswegen geht man da trotzdem noch mit um und kann dann drüber sprechen und so. Aber man hat ganz andere Möglichkeiten, dann darüber zu sprechen. Trauma macht ja auch häufig sprachlos, dass die Leute gar nicht drüber reden können, gar nicht das fühlen können, weil der Körper das ganz wegspaltet.
Da fällt mir gerade ein sehr gutes Beispiel dazu ein. Ich hatte letztes Jahr mehrere Bücher gelesen zum Thema Tod. Und eins war dabei von einer österreichischen Bestatterin. Und sie hatte aus ihrer eigenen Familie erzählt, dass ihre Nichten, die waren irgendwie 6 und 8 und die hatten einen Mann tot aufgefunden, der hatte sich erhängt im Wald. Und dann hatte sie das so erzählt, wie die Kinder nach Hause kamen, die hatten das dann erzählt und haben sie dann hingesetzt und haben dann mit ihren Puppen gespielt und haben gemalt. Und die Mutter war aber total irritiert, warum sprechen die denn nicht mit mir und die verdrängen das, ja? Und die Bestatterin, die sagte, das ist ganz wichtig, weil die Kinder und die Psyche geben selber das Tempo vor, das ist ein Schutzmechanismus. Dann fing das Mädchen auf einmal an, von sich aus zu erzählen, wie das dann war und wie der Mann ausgesehen hat und so weiter. Und dann konnte die Bestatterin auch mit ihrer Nichte sprechen. Und dann hat das Mädchen dann plötzlich mit was anderem begonnen. Also es war dann wieder der Mechanismus des Unbewusst von dem Mädchen. Es ist mir zu viel, ich ziehe mich wieder zurück, ich bin dann wieder jetzt Puppenmama und spiele. Das klingt so ein bisschen danach.
Ganz genau. Das Körpersystem weiß das sehr gut einzuteilen und sich zu schützen. Und die Gefahr ist bei solchen Situationen, gerade wenn wir, also unserem Kind passiert sowas, dann sind wir auch selber mit viel Sorge. Und dann sagt das Kind nichts und dann gehen viele davon aus, naja, dann war es halt nicht so schlimm oder dann hat es vergessen. Also das früher war sehr, ging man davon aus, dass das dann einfach vergessen ist, weil die das auch nicht reproduzieren konnten und ähnliches. Aber der Körper vergisst nie. Trauma ist ja verkörperter Schrecken. Der Körper hat das immer in sich, so lange, bis es halt sich auflösen kann. So. Und wenn es denn, wenn das Kind die Möglichkeit hat, das dann immer so in seinem Tempo rauszulassen, das ist letztendlich auch das, was man in einer Traumatherapie macht, dass der Kunde letztendlich eigentlich das Tempo vorgibt, wie viel lasse ich raus. Sobald ich da irgendwie zu viel mache, zu viel pushe oder so, dann kriegt die Person sehr wahrscheinlich Panikattacken. Das ist häufig was, dann gehen Leute in der Therapie und wenn dann zu schnell gearbeitet wird, dann kriegen die dann Panikattacken, die sie vorher nie hatten oder so. Und im schlimmsten Fall kannst du sogar zur Retraumatisierung kommen dann. Also es ist ganz wichtig, essentiell, dass man immer mit dem Tempo von dem Kunden, von den Klienten geht.
Was bedeutet dann Retraumatisierung? Was passiert dann?
Letztendlich ist es so, dass die aktuelle Situation nochmal etwas zusätzlich zu dem Trauma dazufügt und das Trauma eventuell sogar nochmal aktiviert. Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass sie vorher das so geschützt hatten, dass sie relativ gut damit leben konnten und auf einmal dann halt völlig in die Panik gehen oder in Zwänge gehen oder ähnliches. Oder dass auf einmal ganz starke Depressionen folgen, dass sie völlig dissoziiert sind. Also es kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. So. Das heißt, dass es einfach noch wieder viel aktivierter ist, viel intensiver ist. So. Und das Erlebnis hat dann zusätzlich nochmal einen Schaden gemacht, als dass es geholfen hat.
Okay. Zum Abschluss, hast du für die, die jetzt gerne herausfinden möchten, ob sie hypervigilant sind oder dann doch hochsensibel, so 3-4 markante Unterschiede nochmal zusammengefasst?
Unterschiede zur Hochsensibilität?
Genau, ob ich jetzt hochsensibel bin oder ob ich hypervigilant bin und da vielleicht irgendwie ein Trauma drunter liegt.
Und es ist ganz wichtig, es kann ja immer sein, dass man beides ist. Ja? Und das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern sind einfach zwei Sachen, die wichtig sind zu beachten. Weil das ist auch in der Therapie wichtig, weil ein Mensch, der hochsensibel ist, braucht andere Unterstützung als ein Mensch, der nur in Anführungsstrichen traumatisiert ist. Und ein Mensch, der hochsensibel und traumatisiert ist, braucht letztendlich auch wieder nochmal was anderes. Deswegen ist es auch wichtig, das zu unterscheiden. Also drei Sachen. Das erste ganz Wichtige ist einmal dieses sehr fixierte Hören, dass die anderen Sinne gar nicht so wichtig sind, aber das Hören ist besonders das Negative. Also das ist das, was wirklich auch das Leben extrem schwer machen kann, dass das sehr im Fokus ist. Dann auch, dass die Zeit, wo man sich wieder regeneriert und selbst regulieren kann, einfach viel länger ist. Normalerweise in einer Übererregung dauert das so 5 bis 10 Minuten, bis ich mich wieder beruhigt habe. So, ne? Wenn ich jetzt irgendwas habe, was mich geärgert hat, dann sage ich, lass mich erstmal in Ruhe, weil wenn ich dann was sage, dann bin ich nicht nett und nach 10 Minuten kann ich dann auch wieder ganz normal reden. So. Und wenn das mit Hypervigilanz ist, dann ist diese Phase, bis ich zur Ruhe komme, viel länger. Dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass ich mir in meinen Kopf noch viel mehr, angenommen, er hat irgendwas gesagt, dann denke ich mir, also sagen wir mal, ich habe einen Kuchen gebacken, der sagt, die Nuss da drin, die schmeckt mir nicht. Dann sage ich, okay, die Nuss schmeckt ihn nicht, das heißt, der Kuchen schmeckt ihn nicht. Wenn der Kuchen ihm nicht schmeckt, heißt das, er kann nicht backen. Dann denkt er, ich bin eine schlechte Hausfrau und lieben tut er mich sowieso nicht. Also da kommen dann immer so Kausalketten. Und das ist halt auch was sehr typisch ist für Hypervigilanz, dieses sich das Schlimmste immer auszumalen und auch sehr intensiv auszumalen mit sehr starken, begleitet von sehr starken Gefühlen.
Punkt Nummer 3.
Was hatte ich denn? Also
fixiertes Hören,
genau. Und was auch noch halt eines der größten Auswirkungen ist, ist das Körpergefühl, das eingeschränkt ist. Dass die Menschen sich eigentlich gar nicht mehr richtig spüren, dass sie gar nicht wahrnehmen, wie es ihnen geht. Die verlassen sich nicht auf ihr Bauchgefühl, die können gar nicht ihre Bedürfnisse äußern, weil sie gar nicht spüren, was sie brauchen, weil sie vielleicht auch immer abscannen, was wird denn von mir erwartet, wie sollte ich mich jetzt fühlen, wie sollte ich mich jetzt verhalten. Und Hochsensible haben in der Regel ein sehr, sehr gutes Körpergespür. Und das ist bei Hochsensiblen, wenn die Trauma haben, dann ist es so, dass das eher, die haben das zwar immer noch, aber die nehmen es nicht ernst, ne, weil sie das gelernt haben, wegzupacken. Wenn sie dann früher irgendwie was gesagt hatten, für mich fühlt sich das so und so an. Und die Eltern sagen, nee, da ist nichts, stelle ich nicht so an. Denn als Kind denkt man, Mama und Papa haben recht. Und dann denken die, das ist Quatsch, was ich fühle. Ne? Und dementsprechend ist das dann im Erwachsenenalter dann auch noch. Und bei Menschen, die nicht hochsensibel sind und Traumafolgen haben, da ist es so, da ist es viel schwerer, dieses Körpergefühl wieder zu aktivieren. So. da ist häufig auch eine völlige Spaltung zum Teil. Da ist dann hier der Kopf und da kommt gar nichts mehr. Also das ist das Ding. Die machen dann vielleicht, sagen, ja, ich mache total viel Sport und ich habe ein super Körpergefühl, aber Sport heißt nicht, dass man ein gutes Körpergefühl hat, weil man kann ja auch seinen Körper völlig dabei übergehen und häufig ist es so, dass Sport ja noch mehr Cortisol macht, als es gut macht, wenn man es halt übertreibt. So. Also von daher einmal das laute Hören, das sehr fokussiert ist, denn die Länge, bis man sich wieder regulieren kann, den Stress und auch noch das Körpergefühl sind die drei Spitzenreiter, wenn man so sagen will, wo man schon mal gute Hinweise kriegen kann.
Also ihr Lieben, dann könnt ihr jetzt mal in euch gehen und könnt ja mal abgleichen. Und ihr findet auch auf der Website von Sandra eine sehr gute Zusammenfassung und Gegenüberstellung von Hochsensibilität und Trauma. Ich werde auch wieder in die Shownotes deine Website packen und dann könnt ihr da mal reingucken und könnt euch informieren. Ich werde auch noch den YouTube-Kanal mit verlinken und dann, ja, horcht mal selbst, was Sandra noch so alles zu erzählen hat. Es ist auf jeden Fall unglaublich spannend und ich überlege gerade schon, für welches Thema ich dich als nächstes in meinen Podcast hole. Dafür macht es einfach zu viel Spaß, mit dir zu quatschen.
Ich bin dabei, mir macht es auch Spaß. Super.
Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Resttag. Und freue mich auf die nächste Folge, die da ganz bestimmt kommen wird.
Ganz lieben Dank. Das wünsche ich dir auch und allen Hörern wünsche ich das auch.
Tschüss.
Das war Und Jetzt, der Podcast mit Mareike Kaczmarek. Schön, dass du dabei warst. Wenn du auch die nächsten Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Podcast Und Jetzt und aktiviere die Glocke. So bleibst du definitiv auf dem Laufenden. Besuch mich gerne auf meiner Website www.undjetzt.de. Dort kannst du dich auch in meine Newsletter eintragen und erhältst regelmäßig spannende News und Behind-the-Scene-Einblicke zum Podcast. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu Und Jetzt hast, dann kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben an hallo@undjetzt.de. Und jetzt, bis bald, deine Mareike.